Gruß an euch.
Wann hast du, wo hast du geklatscht?
Also ich habe bei, also das ist ja immer die Frage, ob man jetzt bei drei oder nach, weißt du, was ich meine?
Naja, auf die gedachte vier, ne?
Herzlich willkommen bei High Freaks Folge 2.
Ich krieg das schon irgendwie geschoben oder Jan oder wer auch immer das hier schneidet, ne? Irgendein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin von Studio Rot wird das hier schneiden, man kriegt das schon irgendwie hin. Wir schauen mal, wann wir da einsteigen jetzt.
Das klappt bei, hat bei Nymphe und Söhne auch immer so funktioniert.
Fantastisch. Ich find's ein bisschen unangenehm, dass du jetzt schon von deiner Ex-Freundin sprechen musst.
Also ich sag dir mal ganz ehrlich, ich habe dir von Anfang an bei unserem ersten Date gesagt, ich bin noch nicht ganz durch damit emotional und dass du das jetzt gegen mich verwendest, finde ich eine Frechheit. Ich habe von Anfang an gesagt, für mich ist das nichts Ernstes und nur weil wir jetzt 4 Wochen im Urlaub waren mit unseren Eltern,
ja,
das hat noch gar nichts zu bedeuten.
Ja, aber wir haben doch auch Verpflichtungen. Guck doch mal unsere ganzen Töchter und Söhne bei Discord und sonst wo, bei Steady und so, die wir an uns glauben und die uns vertrauen. Wir müssen doch, für die müssen wir doch hier weiter. Okay, herzlich willkommen bei High Freaks Folge 2. Wir müssen direkt verschiedene Dinge transparent machen. Wir sind nicht mehr im Studio. Wir sind nicht mehr an dem Studio. Wir wollten ja eigentlich an dem Abend 2 Folgen aufnehmen. Wir haben auch diesen Witz gemacht mit der Zugteilung in Hamm. Ich habe mit Lux und Wunder jetzt im Nachhinein daraus ein Meme gebastelt, weil ich bin Medienprofi. Das habe ich hier bei beim
OMR. Habe ich gesehen, habe ich geschmunzelt.
Ja, ja. So, ich bin für Schmunzelware bekannt. Wunderbare Schmunzelware. Gutes vom Vortag. Die behalte ich gleich an. Und wir haben dann, wir sind an dem Abend dann doch ein bisschen versagt, kann man eigentlich sagen, oder?
Ja, doch, das muss man leider schon so ehrlich so aussprechen. Wir haben einfach gesoffen.
Ja.
Und dann haben wir es nicht mehr geschafft. Scheiße, aber so ist es.
Wir haben den Record-Button dann nicht mehr gedrückt, wir haben das rote Licht ausgelassen und waren dann dafür, man muss sich ja auch menschlich kennenlernen. Guck mal, wir kennen uns jetzt seit wie lange? Ich weiß das nicht so genau, 7, 8, man muss ja auch irgendwie bonden, man muss ja auch irgendwie, ne, zueinander finden. Und jetzt sind wir halt hier
ganz
remote.
Genau.
Wir sind jetzt remote.
Ganz genau.
Ich befinde mich in Bonn, Joppe befindet sich in Hamburg und wir reichen uns über die Nutzungsoberfläche von Skype die Hand. Aber ich sehe dich. Hallo Joppe.
Und ich sehe dich und ich sehe dich auch in deinen Bedürfnissen und ich sehe dich in deinen Gefühlen. Das möchte ich mal ganz klar so sagen.
Und würdest du dich auch schon in der Lage sehen, mich da jetzt mal zu spiegeln, kurz?
Oh, das hasse ich so krass, ne? Ich mag das gar nicht, wirklich.
Was,
also,
Spiegeln?
Da können wir... Ja, ja, ich weiß. Also ich weiß auch, dass du das manchmal verwendest.
Oh.
Und es ist jetzt auch nichts gegen dich.
Ich darf kritisiert werden von dir. Doch, doch, bitte. Ich freue mich, wenn du...
Aber weißt du, was mich daran stört? Was mich daran stört, ist halt immer, dass quasi derjenige, der ja dann Kritik äußert, so tut, als wäre er quasi nur ein neutraler Reflektor. Und das stimmt ja nie. Das stimmt ja nie. Also niemand spiegelt irgendwen hier. Wir sind hier nicht auf dem Hamburger Dom. Wir laufen hier nicht irgendwie total orientierungslos gegen Scheiben und wissen nicht, wo geht's denn jetzt hier raus und bla bla bla.
Naja doch, also ein bisschen Hamburger Dom ist es schon. Es ist schon so ein...
stimmt.
Es ist eigentlich ein Spiegelkabinett. Eigentlich ist es ein sehr guter Vergleich, weil das ist ja nie ein richtiger Spiegel. Das ist ja dann auch so ein verzerrter Spiegel. Und wenn jemand sagt, dass er dich spiegelt, also du hast gerade aus Versehen eine sehr gute Metapher gemacht.
Das stimmt. Wie wäre es mit einem neuen Genre Spiegelkabarett?
Genre Philipp Kindler. Wie wäre das als Rubrik?
Spiegelkabarett. Das ist die neue Show von Dieter Nuhr.
Spiegelkabarett. Ja, ist eine deutsche Version von Black Mirror.
Ja, es wäre auch so geil, wenn ein Stand-Up-Set nur daraus besteht, dass man nur so Sachen sagt wie immer zweimal mehr wie du.
Ja.
Abzug. Haha, Abzug. Und dann so über den Finger streichen.
Ich find's aber ganz witzig, die letzte Folge ging ja auch los mit Spiegel.
Das stimmt.
Am Anfang wird hier immer erstmal der Spiegel rausgeholt. Im Discord hat auch jemand geschrieben, ob wir jetzt trotzdem Bier trinken, wenn wir morgens aufnehmen. Und ich für meinen Teil muss sagen, ich trinke gerade einen Kaffee. Ich trinke einen Kaffee.
Ich mag das auch gar nicht. Ich habe auch ein Käffchen hier bereitstehen. Wir machen das wie bei Sprache an die Welt. Es ist der 8. April, 13.07 Uhr.
Ja. Sprache an die Welt ist mein.
Und.
Es ist mein Solo-Podcast. Ich habe manchmal das Gefühl, vielleicht muss man auch nochmal die Leute einen Schnuff abholen oder so, dass man den Sachen mitteilt.
Ja.
Weil auf TikTok, ich habe TikTok gelöscht. Ich habe TikTok gelöscht für alle. Also es tut mir leid, wenn du es noch nutzen wolltest. Ich habe jetzt TikTok für alle gelöscht. Und da habe ich ja harsche Kritik bekommen. Also nicht Kritik, ich habe halt einfach nur, wurde einfach nur beleidigt. So. Menschen, die Podcast machen, sind für mich Abschaum. Guck mal, er redet mit sich selber. Er redet alleine, als würden sie mich exposen. So, ja, erwischt. Ich rede bei meinem Solo-Podcast nur mit mir selber. Ich kann verstehen, wenn man keinen Bock hat auf einen Solo-Podcast. Ne? Ich habe ja auch keinen, deswegen bin ich ja jetzt auch hier. So, ich bin jetzt, ich rede jetzt auch von meiner Ex-Freundin. Guck mal, jetzt können wir uns da können wir uns jetzt die Hand reichen. Aber ich habe auch mit der Ex-Freundin noch Kontakt. Ich habe mit der Ex-Freundin quasi auch noch Kontakt. Vielleicht, ja, ich habe gerade auch private Schwierigkeiten mit dieser Metapher, muss ich ein bisschen sagen, aber da kommen wir vielleicht später noch dazu.
Da reden wir dann darüber, wenn du das möchtest. Du das bist hier, du sitzt hier oben in der kleinen Fahrkabine und steuerst unseren vollbeladenen Gag-Kutter ganz elegant durch den Suezkanal.
Mr. Breitscheid, ja, voll.
Mr. Breitscheid!
Ist das zu schlimm? Darf man? Ich weiß es nicht. Soll man?
Oh, das war sehr lustig.
Okay, gut. Okay, es ist durch die Witzeschranke durchgegangen. Willkommen bei Spiegelkabarett. Ey, wenn ihr das nicht wollt, dann dürft ihr das nicht buchen, ja?
Nennt man das, nennt man das nicht im Gehirn auch Blutwitzschranke?
Ich glaube, dieses Wortspiel ist zu voraussetzungsreich für mich. Ich hab mittlere Reife und Seepferdchen. Es ist eine, merkst du, dass unsere Geschwindigkeit, wir haben eine höhere Geschwindigkeit als die Glasfaserkabel im deutschen Telekom-Netz, oder? Es ist ein bisschen gerade eine Umstellung. Geht's dir auch so? Darf ich das sagen?
Das darfst du sagen.
Geht dir das auch so? Hast du auch gerade das Gefühl, wir müssten eigentlich voreinander sein, damit wir wieder mit derselben Zugkraft diesen Karren hier nach vorne bringen können wie in der ersten Folge?
Nee, ich bin hier voll dabei. Oh, es liegt an dem kleinen Delay mit dem Remote-Aufnehmen, aber die Stimmung ist bei mir da. Ich hatte direkt den nächsten Gag auf Lager, weil du gesagt hast, du hast mittlere Reife. Und so mag ich meine Banane auch am liebsten. Von daher passt mir das perfekt eigentlich.
Ja, ich hatte eben so eine richtige sehr überreife Banane, muss ich sagen. Die habe ich eben gegessen. Letzte Folge habe ich auch eine Banane gegessen. Ich bin einfach Semi-Banane. Das war mein Spitzname.
Hast du die bei dir im Flur gefunden?
Nee, ich habe ja mein Leben im Griff und deswegen, die Bananen sind bei mir im Obstkorb. Nee, es ist super chaotisch. Wenn du mein POV hier sehen könntest, guck mal, hier links neben mir liegt zum Beispiel, jetzt so optische Witze, ne, im Podcast ist, glaube ich, nicht so reizvoll, aber ich habe jetzt zum Beispiel so eine Brille, darauf ist Wario von Super Mario.
Oh ja, den kenne ich.
Kennst du, ne? So.
Ja. Die Bananen sind im Obstkorb. Das klingt schon, auch wenn wir schon mal beim Thema High Freaks sind, schon ein bisschen nach einer Tokotronic-Line. Das kann ich mir vorstellen irgendwie.
Und naja, Bananen. Oder halt Stopp, Andreas. Man muss ja sagen, dass die Trendschärfe zwischen Tokotronic und Blumenfeld manchmal schwer, also ich weiß nicht genau, was jetzt das richtige Verb ist, aber es ist manchmal schwer zu unterscheiden. Es gibt ja auch das Album Falsche Früchte oder wie heißt das nochmal von Blumenfeld, Tiere um uns ist da drauf und der Apfelmann und sowas. Also auf dem Album könnte ich das auch ein bisschen sehen mit dem Obstkorb. Es ist genügend Obst da, hier wird nichts geändert.
Warum holt mich dieser Witz so ab? Der ist doch schon tausendmal gemacht worden. Aber bei dir, da kann ich nicht anders. Ich kann da nicht widerstehen. Ich gucke in deine hundetreuen Augen und denke mir, scheiße, ist der witzig. Mann, der ist so witzig.
Du bist süß.
Aber ich erzähl dir jetzt was.
Ja.
Ich erzähl dir jetzt was. Bist du bereit? Mann.
Ich glaube schon.
Ich hatte die absurdeste. Du redest ja bei Sprachi an die Welt, ich kann es nur sehr empfehlen, redest du ja auch öfters über deine Bahnfahrten. Und ich hatte mit Abstand die absurdeste und gleichzeitig die beste Bahnfahrt in meinem ganzen Leben.
Und du hast auch schon viel Leben angehäuft, aber würdest du dich dazu hinreißen lassen, es Bahnfahrt zu nennen?
Ja.
Gut. Proceed.
Ja, pass auf, Folgendes ist passiert. Ich war auf dem Weg von Hamburg nach Düsseldorf zu meiner Familie und mir war schrecklich langweilig. Ich wusste, okay, ich besuche jetzt gleich meinen Vater im Krankenhaus, da haben sich die Gefühle schon angebahnt und ich bin dann sehr ruhelos. Also mir gelingt es manchmal weder, die Gefühle dann einfach auch so zu verstärken, dass ich sie mal ganz durchlebe und sie dann auch loslassen kann. Und mir gelingt aber auch die Verdrängung oder die Abspaltung nicht. Das heißt, ich sitze dann irgendwie wackelnd da, spiele mein Township auf dem Handy, was weiß ich. Dann bin ich ins Sportbistro gegangen, weil ich dachte, einfach mal ein paar Schritte bewegen, Kaffee holen, weiß ich nicht, Wasser holen. Und dann habe ich mich mit den zwei Jungs da im Bordbistro so krass verquatscht. Ich habe mit denen anderthalb Stunden gelabert. Die waren so mega cool. Das war richtig, richtig schön. Und ich habe mit denen auch auf jedem Stopp da eine Zigarette draußen geraucht. Und die meinten immer so, du musst dir keinen Stress machen, die fahren nicht ohne uns. Ja. Die fahren ja erst dann, wenn wir wieder einsteigen. Das ist alles egal hier.
Aber das ist richtig schön. Du kannst dich dann auch so richtig so in die, die haben quasi so dich um, sich um dich gekümmert.
Ja, so, ohne dass die das wussten. Genau.
Ja, ne, die haben mich irgendwie, das verstehe ich richtig gut.
Die haben mich total aufgefangen und mit in ihre Welt genommen und so. Und ich durfte da so Mäuschen spielen, ne? Weil dann kamen auch Kunden und dann haben die danach immer so ein bisschen gelästert über Leute, die unfreundlich sind und so. Und das war, ich war auf einmal Teil dieser Crew und das war richtig, richtig schön. Und dann bin ich so richtig wohlgenährt irgendwann nach anderthalb Stunden zurück zu meinem Platz gegangen, weil ich auch aussteigen musste und setzte mich wieder hin. Und die Szenerie war, links von mir saß so ein Typ ungefähr Anfang 50 und hinter dem Typ saßen zwei DB-Security-Leute. Mhm. Und der Typ holt so eine Kartusche raus, so einen kleinen Kasten. Und häuft sich einfach, no shit jetzt, wirklich, ich bin hier ehrlich, das ist mein Credo, du bist ja auch immer ehrlich im Podcast, ich erzähle keine Scheiße. Er hat einfach so ein Häufchen Kokain auf seinen Handballen getan, sich das unter die Nase gehalten. Nein, nein, der Typ neben mir, der 50-Jährige, okay. Der 50-Jährige. Der überhaupt nicht danach aussah, der sah aus wirklich wie der normalste, der sah aus wie Tommy Schmidt. So, der sah aus wie als hätte er gerade Neo Ragazzi moderiert, als hätte er noch nie irgendwas gemacht, was nicht normal ist. Und dann hat er so einen Haufen Kokain auf seinem Handballen, hält sich das unter die Nase und zieht das so durch beide Nasenlöcher einfach durch, atmet so einmal aus wie so ein, ja, atmet so einmal aus wie so ein Typ am Pissoir und weißt du, ich dachte mir in dem Moment, okay, was macht er als nächstes? Ja. Also was ist die Handlung, die nach so einer Aktion durchgeführt wurde.
Ja, wenn er halt schon wenn er schon entgrenzt genug ist, um irgendwie in der Bahn auf einem Bahnkomfortplatz sich ein Näschen zu ziehen, was ist dann bei ihm noch so los?
Genau. Und ich dachte mir, also es gibt ja eigentlich keinen Weg weiter nach oben. Also wie willst du das jetzt irgendwie noch toppen? Weil man muss ja auch bedenken, hinter ihm saßen ja zwei DB-Securities und die haben das auch mitbekommen und man hat in deren Gesicht gesehen, dass sie so waren, der Typ hat wirklich keine Angst vor Gott. Wie sollen wir den jetzt hier disziplinieren? Die haben es wirklich einfach let it go. Wie in so einer Filmszene, wo so ein, ich erinnere mich noch an so eine Filmszene, ich weiß gar nicht mehr, wo war das nochmal? Das war bei, egal. Da wird so ein Krimineller angehalten und die Polizei, und er ist so kühl charismatisch, dass der Polizist ihn fahren lässt, weil er sich so denkt, der bringt meine Familie um. Ich kann es nicht machen, ich kann ihm keinen Strafzettel geben.
Der steht
und
über
so
dem
waren
Gesetz.
Diese DB-Securities.
Ja.
Genau. Und auf einmal dachte ich mir, okay, was kommt als nächstes? Und er greift so nach links und holt so ein riesengroßes, kennst du noch diese Doppeldecker-Wurstbrote, die Leute früher immer gegessen haben?
Ja.
Und er holt so ein Vierfach-Wurstbrot raus und beißt da richtig genüsslich rein. Und dann hat er Kreuzworträtsel gelöst die restliche Stunde.
Welche der Beschäftigungen passt nicht in die Aufzählung?
Ja. Oh, das war so wild. Ich dachte
aber
wirklich, ist denn jetzt los?
Und du bist dir auch ganz sicher, dass es Kokain war und nicht irgendwie Schnupftabak oder sowas? Vielleicht war ja der Räuber
Hotzenplotz. Ja, 100%. 100%. Ich habe doch ein geschultes Auge. Ich habe es doch glänzen sehen.
Oh, meine Güte, ey. Aber ich meine, wenn er es schon durch beide Nasenlöcher zieht, vielleicht ist es auch so, dass er keine Nasenscheidewand mehr hat und dahinter ist es sowieso alles eins.
Ja, wirklich, da ist nur noch ein luftleerer Raum und du musst da richtig Feuer geben, um da noch ranzukommen.
Ja, wie so ein Staubsauger ohne Beutel.
Ey, ich musste mich so zusammenreißen. Ich fand diese Situation so absurd. Ich hätte am liebsten auch, um mich selber zu befreien, einfach laut gelacht.
Aber er saß direkt neben dir, ne? So Bein an Bein.
Direkt.
Und,
so im Zweier neben mir, weißt du?
Okay.
Also nicht direkt. Ich saß quasi am Gang und er saß am Fenster neben mir sozusagen, aber neben ihm saß auch keiner. Also es war vielleicht ein halber Meter, ein Meter zwischen uns. Und es ist jetzt auch nicht so, dass der das dezent gemacht hat. Also,
nein.
Er hat jetzt nicht irgendwie, ne? Also das Geräusch war nicht so, sondern das Geräusch war halt
ergebnisorientiert. der Koks auch ohne Sorgkraftverlust.
Es hat halt so geklungen, um an die letzte Folge anzuschließen, wie bei Super Mario Kart, wenn man diesen Schnellstart macht. So ja. Ungefähr hat das, ne?
Der Toad ist ein Meister aus Deutschland. Aber wahrscheinlich war seine Strategie dann irgendwie auch so hide in plain sight. Also so, weil es gibt ja manchmal, also du siehst ja manchmal Leute, die so verschüchtert irgendwo... Ja, ja, okay. Es gibt ja so Leute, die manchmal so verschüchtert in der Ecke stehen und irgendwie sowas am Rumkruscheln sind. Man weiß so, ah ja, irgendwas Drogen-related, irgendwie Drogen-related. Ja. Aber da im Zug ja. ist wahrscheinlich du und die Kötter-Security-Jungs auf dem Rücksitz, die Seekus, ihr wart ja. wahrscheinlich die Einzigen, die das irgendwie mitbekommen haben und alle anderen haben sich gar nichts dabei gedacht.
Ey, oder das warst ist du, wirklich krass.
Also ich bin ja auch schlecht darin, mir so Tickets zu buchen und so Plätze zu reservieren. Ich will immer ins Ruheabteil, aber dann verchecke ich das und dann bin ich irgendwie im Handyabteil. Hast du dir vielleicht aus Versehen einen Platz für das Koksabteil gebucht?
Ja, das kann natürlich. Aber weißt du, was du gerade gesagt hast, stimmt so komplett. Ich meine, ich bin hier jetzt mal transparent und ehrlich. Natürlich habe ich auch schon auf Secret irgendwo Drogen konsumiert. Aber ja. weißt du, das Mindeste, was ich ja als Zuschauer dieser Szenerie erwarte, ist eigentlich ein kurzer Schulterblick in meine Richtung von ihm. So im Sinne von, hast du das gesehen? Und wenn ja, wie siehst du mich jetzt gerade? Aber ihm war ja alles scheißegal. Er war ja einfach sofort im Sinne von Wurstbrot, 8 Buchstaben, anderes Wort für Lebensfreude. Das war ja sein Modus, in dem er unterwegs
Euphorie?
War.
Ja,
es keine ist Ahnung, richtig, weiß ich nicht.
Es ist richtig krass. Man muss sich den Mann als sehr freien Menschen vorstellen. Also entkoppelt, entgrenzt, nicht mehr Teil der Gesellschaft, aber frei und froh. Ein Öff-Öff.
Oh mein Gott, Simon, Euphorie hat ja wirklich 8. Ich habe mir das gerade ausgedacht.
Hat sich 9?
E-U-P-H.
Nee, es sind wirklich 8, ja.
Oh mein Gott.
Herzlich willkommen bei High Freaks.
Oh mein Gott. Ich habe mir nicht ausgedacht, Leute.
Bin ich Rainman? Naja, ich will jetzt hier keinen Eigenlob verteilen, aber die Euphorie-Antwort kam schon auch aus Bonn.
Von aus Bonn. Wo kommst du weg? Ich komm von aus Bonn.
Ich komm von aus Bonn. Ich bin Bonner. Okay, Bonner. Ich nehme mal einen Schluck Kaffee.
Sehr gut. Dann kann ich in der Zeit ja weiterreden. Simon.
Jean-Philipp Kindler.
Wie geht's dir denn? Das habe ich noch gar nicht gefragt.
So ein bisschen auf und ab mäßig. Also man muss sagen, dass ich gerade privat so Liebeskummer habe. Deswegen habe ich mich auch eben schwer getan mit der Ex-Freundin-Metapher, die uns da passiert ist. Also ich habe mich halt jetzt heute, also vor einer Woche haben meine Freundin und ich uns getrennt. Und ich habe jetzt überlegt, ob ich hier drüber reden soll oder nicht. Aber du bist ja auch mit offenem Visier unterwegs und es beschäftigt mich natürlich gerade die ganze Zeit. So jetzt heute ist wieder okay. Es ist so sehr phasenabhängig, muss ich sagen. Gestern Abend war es gar nicht gut. Und das ist ja, ich finde es auch krass, weil gestern war ja irgendwie Sonntagabend. Und ich finde Sonntagabend
ist schwierig.
Werden die Schatten irgendwie nochmal größer, so Ende der Woche.
Ja.
Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich konnte es gestern Abend nicht so richtig rausfinden, aber ich habe dann mit Leuten aus meinem Leben telefoniert und so und ein Freund kam noch vorbei und das war dann alles so sehr hilfreich. Aber woran liegt das, dass das Sonntag irgendwie nochmal krasser kickt?
Boah, ist eine total gute Frage. Es ist tatsächlich sogar eine Frage, die ich letzte Woche in meiner Therapie sogar besprochen habe, weil es mir ganz genauso geht. Also bei mir liegt das, also ich habe am Wochenende immer mehr psychisch zu kämpfen als unter der Woche. Und ich glaube, bei mir liegt das einerseits daran, dass bei mir das Wochenende in der Zeit, in der es bei mir familiär schwierig war zu Hause, natürlich, da war alles viel unmittelbarer, ne? Weil die streitenden Eltern sind dann zu Hause und man macht eine Fahrradtour und sitzt irgendwie beklemmt und traurig und irgendwie auch verletzt und auch ängstlich da irgendwie auf dem Rad und fährt durch die, weißt du, es gibt ja auch so diesen Tokotronic-Song, Samstag ist Selbstmord. Und das habe ich immer komplett gefühlt. Ne, so dieses Ding von, die Sonne scheint, es sind 22 Grad, wir machen eine Fahrradtour, danach ist noch Sportschau und man sitzt schweigend neben den streitenden Eltern und keiner sagt ein Wort.
Ja.
Ne, also daher kommt das von mir, so dieses Wochenende. Und ich glaube, am Sonntag ist es halt echt auch so, da ist halt auch draußen nichts los. Und mir tut es ja in Phasen, in denen ich emotional angeschlagen bin, total gut, einfach irgendwo langzulaufen, wo Leben ist. weil ich es halt in mir da gerade nicht finden kann. Und ich finde, Sonntag ist immer echt auch so, boah.
Ich glaube, Montag bis Freitag sind so Tage des Suchens und Sonntag ist immer so ein Tag des Findens. Und wenn du gerade selber aber nichts hast zum Finden, in dir selber oder im Außen, dann bist du dann, dann kommst du dir so vor wie... Ja, da muss ich jetzt El Hotzo leider zitieren. Ihr meinte ja, Depression ist irgendwie, wenn du bei der Hüpfburg hinfällst, aber alle anderen springen weiter. Und so fühlt man sich dann ein bisschen. Man liegt so bei der Hüpfburg mit dem Gesicht auf diesem Hüpfburg-Material und alle anderen um dich rum springen und du selber liegst so auf dem Gesicht und weißt nicht so ganz, wohin mit dir. Also ich muss dazu sagen, dass es mir sonntags auch immer tendenziell eher ein bisschen schlechter geht. Also auch in sehr guten Phasen finde ich Sonntag.
Mir auch.
Es gibt ja auch von Morrissey den Song Every Day is Like Sunday, Every Day is Silent and Grey. Und das finde ich so, dieser Song bringt das vom Gefühl her, also ich will jetzt nicht sagen, dass Morrissey nur vernünftige Sachen sagt, aber dieser Song bringt das so gefühlsmäßig ganz gut auf den Punkt bei mir auch.
Ey, total. Also mir geht es ganz genauso. Ich habe Sonntag ist immer, wirklich seit Jahren, immer schon der für mich schwerste Tag. Und das ist ja so total verwunderlich, auch bei uns beiden, weil es ist ja wirklich tatsächlich rein beruflich gesehen, könnte ja tatsächlich auch jeder Tag für uns Sonntag sein. Also zumindest ist es jetzt nicht so wie bei anderen Leuten, dass der Sonntag der Tag ist, wo man dann nochmal ausschlafen kann und am nächsten Tag beginnt die Woche wieder, die Arbeitswoche. Aber mir fällt es auch wirklich total schwer. Ich habe da auch total krasse Durchhänger und ich glaube, dass das auch so ein bisschen daran liegt. Also richtig schlimm wird es ja psychisch, egal ob Trennung oder auch eine psychische Erkrankung, immer dann, wenn man quasi nochmal auf die Metaebene mit sich selber geht und sich nochmal dabei zuschaut, wie es einem schlecht geht und das auch nochmal bewertet.
Oh,
also so dieses, es geht mir schlecht und ich habe aber genug Zeit, mich auch bei meiner Misere zu beobachten. Und hab da eine Meinung zu. Das geht den allermeisten Menschen so. Und bei mir ist das sonntags ganz, ganz krass so, weil ich habe Zeit. Ich kann den Tag, der Tag liegt vor mir. Er strukturiert sich nicht von sich selber, weil irgendwie Arbeit, Termine, Auftritte, was auch immer. Und wenn diese Leere dann so da ist, dann komme ich sehr, sehr nah an mich heran. Ja. Und dann gehe ich immer auf diese Metaebene von Scheiße, ich weiß nicht, was ich mit meiner Zeit anfangen soll. Und dann kommt da ein Schamgefühl auf. Also vielleicht nicht ein Schamgefühl, aber ein Gefühl von, Mann, du kriegst es jetzt hier nicht hin.
Genau, wie sind wir in dieser Situation gelandet? Also wenn ich mit mir selber spreche, spreche ich auch immer mit mir im Plural, so als würde ich alle Anteile meiner Persönlichkeit versammeln wollen, wie bei Alles steht Kopf, ich will die ganzen kleinen Männchen, die verschiedenen Gefühle symbolisieren, in einen Raum klettern, so, weil manchmal auch, wenn ich mich zu Hause aufrege über irgendwas, rufe ich so in den Raum, wollt ihr mich verarschen? Und die Frage ist wer ist ihr? Also wer ist ihr?
Und wenn ja, wie viele? Richard.
Ich musste meiner Mutter erklären, wer Richard David Precht ist. Also erstmal, wow, das hat mich richtig stolz auch auf meine Mutter gemacht.
Beeindruckend.
Ich glaube, sie würde auch in der Bahn koksen. Ich habe zu ihr in der Bahn eine Bahn ziehen. Ja, ich hab zu ihr gesagt, Richard David Precht ist der André Rieu, der aber nicht Geige spielt. So habe ich versucht, ihr das beizubringen. Das stimmt, ich habe gesagt, er ist der Sebastian Fitzek der Philosophie.
Boah, das stimmt auch.
Ja.
Boah, das stimmt alles. Alles, was du sagst, stimmt.
Oder du bist ein People-Pleaser, aber vielleicht aber auch irgendwas dazwischen.
Ja, bin ich. Also du hast mich ja letztens tatsächlich auch in einem... Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Darf ich diese Selbstbefragung offenlegen, die du da hattest?
Ich finde, wir können ja jetzt mal kurz festlegen hier, das nehmen wir auch in die Betriebssatzung auf. Ist das das richtige Wort? Ich hatte doch nie einen normalen Job. Ich finde, wir dürfen hier generell alles sagen. Und wenn jemand aber ein Veto einlegen möchte, dann können wir uns die Stelle Timecode-mäßig aufschreiben, dann schneiden wir es raus. Und das bringen wir dann bei Steady nur raus.
Geil, ich darf ja alles sagen. Ich hatte letztens Jordan Peterson gelesen. Nein. Jedenfalls.
12 Rules for Life.
Es war so ein schöner Moment zwischen uns beiden. Also ich empfand das auf jeden Fall als ein Moment der Freundschaft, möchte ich jetzt mal ganz pathetisch sagen, weil wir zusammen in einer Bar saßen, noch mit anderen Leuten in Hamburg. Und du hast mir erzählt, dass es dich letztens getroffen hat, dass jemand aus deinem Umfeld gesagt hat, du seist ein People-Pleaser. Und ich habe dir halt irgendwie gesagt, das sehe ich nicht so. Und das klingt jetzt eigentlich irgendwie negativer, als es war. Es war nämlich total positiv gemeint, weil ich halt zu dir gesagt habe, du bist halt ein sehr freundlicher und höflicher und lieber Mensch, aber du machst einem nie irgendwie was vor. So, Du hältst irgendwie nicht zurück, wenn dich irgendwas gerade stört. Und das finde ich total beeindruckend, beneidenswert, weil ich das gerade erst lerne. Also durch meine Therapie, ehrlich zu meinen Bedürfnissen zu stehen. Und es fällt mir so unfassbar schwer. Das ist eine so große Aufgabe für mich. Deswegen finde ich das toll.
Ja, das ist krass. Es ist lieb, dass du das sagst. Und ich wollte auch jetzt nicht... es tut mir ja jetzt schon fast leid, dass ich dann jetzt quasi gesagt habe, du bist einfach ein People-Pleaser. Aber das Interessante ist aber auch, dass ich immer denke, wenn ich das Gefühl habe, dass du etwas gegen deine Bedürfnisse tust in einer Situation, die mit uns beiden zusammenhängt, ja? Also wo ich einen Einfluss drauf habe, dann denke ich immer, dass das jetzt aber meine Schuld ist, dass du dich einfach das ist aber ganz witzig, das ist aber ganz interessant eigentlich. Ich denke immer, dass du dich in meiner Anwesenheit einfach noch nicht wohl genug fühlst, um deine Bedürfnisse zu kommunizieren. Denkst du, ja, komm, da müssen wir noch ein bisschen näher ran, dass er Nein sagt, wenn er Nein meint, so.
Das ist ja auch so. Also, aber das ist bei den allermeisten Menschen so. Also, ich kann vor. Also im Grunde kann, also selbst, ich bin jetzt einfach so offen, selbst bei Lenzi, bei meiner Partnerin, die mir wahrscheinlich so nahe gekommen ist wie kein anderer Mensch jemals zuvor in meinem Leben, einfach weil ich viel aufmachen musste und viele Mauern einreißen musste, es ging gar nicht anders, selbst bei der schaffe ich das nicht immer, ich würde sagen noch nicht mal in der Hälfte der Fälle. Und also das ist einfach mein Lebensthema, so habe ich einfach gemerkt, ne, so dieses, ich habe durch meine Kindheit wirklich so krass gelernt, da zu spielen und auch eher zu dissoziieren, als irgendwie Wünsche bei mir wahrzunehmen, beziehungsweise Wünsche wahrnehmen ist das eine, aber immer wenn ich Wünsche wahrnehme, von denen ich weiß, dass sie möglicherweise eine Kompromissbildungsmaßnahme nach sich ziehen müssten, da bauen sich riesige innere Widerstände auf.
Eine Kompromissbildungsmaßnahme. Okay, also dass man sich quasi auf irgendwas einigen müsste. Oder?
Ja, genau. Nee, es ist das neue politische Programm vom Bundesministerium für Senioren, Frauen, Kinder und Jugend.
Ah, okay, das finde ich gut. Ja, da bin ich natürlich dabei. Ein Kompromiss, also ich meine, ein Kompromiss ist ja auch eigentlich schwierig zu finden, weil man meint ja oft mit dem Wort Kompromiss irgendwie, dass sich der andere auf das, was der eine möchte, einlässt, aber eigentlich heißt es ja, wir treffen uns irgendwo in der Mitte, ne? Oder?
Ja, und das ist ja aber auch nicht immer möglich. Also,
nee, es gibt ja auch nicht bei allem eine Mitte.
Genau, und das war ein richtig schöner Moment, den ich mit Lenzi hatte. Wir haben nämlich zu der Zeit, als ich vor über einem Jahr, muss man fast schon sagen, so präpsychotisch, psychotisch war. Also ich hatte immer wieder auch so wahnhafte Gedankenkreisel. Und da kamen wir gerade zusammen und wir haben eine super gute Entscheidung getroffen. Wir haben, ohne dass es tatsächlich schon zu einer Zuspitzung im Sinne von, wir könnten uns jetzt hier eventuell trennen, sind wir zur Paartherapie gegangen. Präventiv. Ja.
Ah, krass, und da,
und das kann ich wirklich nur, das kann ich so krass empfehlen, weil Paartherapie ist ja etwas, was die Leute entweder gar nicht machen oder nur dann, wenn es fast zu spät ist.
Ja.
Und wir sind da halt hingekommen mit Problemen, die total lösbar sind. Und da ging es auch ganz viel um dieses, ich kann nicht über Bedürfnisse sprechen, ich erwarte dann von ihr, dass sie das lesen kann, was ja total absurd ist. So.
Also ihr seid quasi dahingegangen und habt gesagt, wir möchten zusammen auf eine Reise gehen, wir haben aber noch Baggage und Koffer dabei von vergangenen Reisen.
Absolut.
Und wir haben, wir haben keinen Bock, das Übergepäck zu zahlen, deswegen wollen wir die jetzt einfach mal gerne hier irgendwo loswerden.
Genau, also wir wollten eigentlich vermeiden, dass wir schon am Eurowings-Schalter stehen und dann kommt so jemand und hat so ein tragbares Ding dabei und überprüft, ob der Koffer denn die richtigen Maße hat. Und dann stehst du da und die sagen dir, ja, das kostet jetzt 70 Euro. Und du sagst, ja, okay, alles klar, hier. Und dann sagten die, nee, das ist nur mit Kreditkarte.
Ja.
So, und dann stehst du da und alle Leute gucken dich an und es ist so ganz unangenehm.
Und dann muss man irgendwen aus seiner Familie anrufen, der eine Kreditkarte, weil ich habe keine Kreditkarte zum Beispiel. Ja. Und dann kommen ja diese ganzen Zahlen mit dieser Zahl, die man da eingeben muss und bis wann die haltbar ist und siehe, haltbar bis siehe Tubenfalls, steht auf der Kreditkarte dann drauf und so. Es ist wahnsinnig
verkopft. Ja, und dann sitzt du noch Frisches vom Vortag. Ja. Und dann ist es irgendwie, dann ist es wieder... Nee, aber das war genau das. Und dann gab es so einen Moment, wo wir darüber gesprochen haben, ne? Wie gesagt, ich habe zu Lenzi irgendwie mit Tränen in den Augen gesagt, ja, aber du musst doch auch mal sehen, wenn ich was will und ich kann das nicht sagen. Und Lenzi ist dann selber auch zu ihrer inneren Anwältin geworden und hat auch gesagt, nee, das kenne ich aber aus der Vergangenheit, dass Männer von mir immer erwarten, ich würde sie bemuttern, dass ich sehe. Und das ist total nachvollziehbar. Sie hatte völlig recht und ich auch. Und wir hatten beide einfach recht. Ja. Und dann meinte die Therapeutin auch so, Wissen Sie, das ist so vorbildhaft, dass Sie die ganze Zeit hier eine goldene Mitte finden. Aber meine Empfehlung an Sie beide ist, machen Sie zwischendurch einfach das, was der andere will. Lassen Sie sich darauf ein, einfach zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Und sagen Sie sich auch gegenseitig, oh, eigentlich will ich jetzt gerade nicht ins Museum, aber weißt du was, ich mache das jetzt mit dir. Und das hat so viel geholfen, weil natürlich finden wir ganz häufig den Kompromiss, aber es gibt auch Momente, wo ich dann einfach sage, scheiße, ich komme von 3 Tagen Tour, ich habe Lenzi versprochen, wir fahren nach Kiel zu einem Geburtstag von ihr, ich habe überhaupt keinen Bock da drauf, mir ist das alles zu viel, aber manchmal mache ich das dann einfach trotzdem. Einfach nur, weil ich weiß, Lenzi ist unflexibel, wenn es darum geht, Termine zu verschieben, was ich total nachvollziehen kann. Die hat sich darauf gefreut. Wir sehen ihre Freunde nicht so häufig wie meine Freunde. Ich ziehe es jetzt einfach durch. Und ganz häufig ist es dann tatsächlich sogar auch schön.
Ja, und das resoniert auch ein bisschen mit einer Sache, über die ich gerade viel nachdenke, nämlich der Unterschied zwischen was man will und was man braucht. Also dass ich, glaube ich, auch manchmal Dinge will, die ich eigentlich gar nicht brauche. Oder dass man sich auch das fällt mir schwer, dass mir jetzt was einfällt tatsächlich.
Ja.
Dass ich etwas will, was ich aber nicht brauche. Ja, also ich glaube auch, dass es manchmal Momente gibt, wo ich irgendwie auf der Couch liege mit der Freundin und dann innerlich so Fluchtimpulse habe oder denke, ah, ich muss raus oder so. Dass ich habe manchmal, glaube ich, das Gefühl, als wäre ich noch auf irgendwas auf der Suche, Suche nach irgendwas. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob das überhaupt wirklich der Fall ist. Ist das so kryptisch?
Gar nicht. Also für mich ist das genau gar nicht kryptisch, weil ich habe ja einfach eine pathologische Bindungsproblematik. Und das, was du erzählst, erlebe ich vielleicht nochmal in krasserer Zuspitzung. Aber bei mir ist es wirklich so, dass ich mein ganzes Leben lang in Beziehungen dem Reflex anheimgefallen ist, zu glauben, dass es da draußen noch irgendetwas gibt, was noch aufregender ist, bis ich irgendwann festgestellt habe, ich suche gar nichts, ich will nur einfach weg. Weil diese Nähe halt für mich so bedrohlich ist und die hat sich bei mir ganz, ganz häufig genau in diesen Situationen geäußert. Wir liegen zusammen auf der Couch und schauen was im Fernsehen. Also eine Situation, die mir eigentlich richtig gut tut. Ich liebe dieses, bei meinem bewegten Leben von, ich habe ein Kind und bin da viel unterwegs. Ich habe eine Familie in Düsseldorf, ich bin auf Tour. Ich liebe dieses einfach auf der Couch liegen und Gossip Girl schauen. Ja. Aber es gibt Situationen, wo ich da denke, hier muss noch mehr passieren. Ich will hier weg, ich will hier raus, ich krieg Druck auf der Brust. Und das ist ja jetzt nicht so zugespitzt wie das, was du beschrieben hast. Will dir da jetzt nicht um Gottes Willen, ich will da nichts übertragen, meine ich ganz ernst.
Nee, kann aber ich auch unterscheiden.
Bei mir war das immer dann das, was ich erzählt habe, wo dann irgendwann Gott sei Dank auch die Diagnose kam, okay, Traumafolgestörung, Hauptsymptom, starke Bindungsproblematik. Also ich war immer reisender und immer auf der Flucht und ich habe echt, das war für mich, bei mir ist der Groschen so heftig gefallen, als ich verstanden habe, diese Reise hat kein Ziel und sie findet nicht statt, um irgendwo hinzukommen, sondern ausschließlich, um irgendwo wegzukommen.
Ja, sie ist kein Hinrennen, sondern ein Wegrennen, okay.
Ja.
Und also was ich jetzt auch gerade in letzter Zeit irgendwie viel habe und was ich auch krass finde zu beobachten, Liebeskummer ist ja irgendwie was die ganze Zeit auf dir drauf liegt, was du irgendwie die ganze Zeit hast und dann kriegst du es manchmal für Momente hin, dich abzulenken und dann fällt es dir aber wieder ein, dass das ja so ist und dann erschreckt man sich total.
Ja.
Und dann habe ich auch gerade sowas wie so eine Art schlechtes Gewissen, dass ich es vorher kurz losgelassen habe oder dass ich Momente der Freude hatte oder der Leichtigkeit. Und da musste ich auch in dem
Zusammenhang. Ja, das meine ich ja mit dieser Metaebene, weißt du?
Ja.
Genau das meinte ich am Anfang der Folge. Du gehst dann auf die Ebene und bewertest sozusagen noch deine emotionale Reaktion, was ja total sinnlos ist, weil dadurch kriegst du ja keinen Einfluss darauf.
Ich musste da immer an Armin Laschet denken, wie er damals an der A stand und da kurz gelacht hat und dann fotografiert wurde und man ihm das danach so negativ ausgelegt hat. Guck mal, wie der sich hier amüsiert in dieser
schrecklichen Umgebung. Ja, das fand ich ganz schlimm.
Ja.
Also wirklich, und da ist mir jetzt auch Parteipolitik völlig egal. Das tat mir leid, ist übertrieben, weil ich kenne den Mann nicht, ich habe zu Politikern kein persönliches Verhältnis, aber ich fand das traurig, wie die Gesellschaft da, und also das war ja durchaus auch ein entscheidender Moment im Wahlkampf. Das darf man halt echt nicht vergessen.
Das ist so krass.
Das finde ich halt so schlimm. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie mir gewünscht hätte, die CDU würde da besser
abschneiden. Nein, darum geht es ja gar nicht. Es geht
darum ja einfach geht's halt gar nicht.
Um diese Perspektive auch darauf, wie Trauer funktioniert und so.
Absolut, und, absolut. Wirklich 100%. Und also es gibt so einen Satz, ich hoffe, ich kratze damit jetzt nicht zu viele Wunden auf, aber sie wird ja noch wahrscheinlich noch gar nicht verkrustet sein, deswegen kann ich da kann ich da vielleicht einfach rein.
Ja, ja, bitte, bitte böse kratz. Gemein.
Ich habe damals nach meiner letzten Trennung so krass darunter gelitten, wie viel Liebeskummer ich zwischendurch hatte. Mhm. Und dann habe ich das mit meinem Therapeuten damals besprochen und der hat sowas Schönes gesagt und mir kamen da richtig die Tränen in dem Moment. Er hat halt gesagt, also Herr Kindler, erstmal ist Liebeskummer ja nur einfach erstmal eine Würdigung einer Person, mit der sie nicht mehr tagtäglich zusammen sind.
Ja.
Und das fand ich so einen schönen Blickwinkel. Und ich habe das echt irgendwie auch gelernt, zwischendurch das Gefühl einfach auch so los, also so zuzulassen und daraus gar nicht in irgendeiner Weise eine Konsequenz zu ziehen. Weil die allermeisten Menschen gehen ja auch so, das steht ja auch in Ratgebern, ne? Wenn du sie so und so lange oder ihn oder wen auch immer so und so lange vermisst, dann ist das ein Zeichen dafür, dass du einen Fehler gemacht hast. Nein, es ist erstmal ein Zeichen für genau gar nichts, außer dafür, dass es dann Menschen gab, den du richtig gern hattest.
Ja, Mann. Und ich habe manchmal auch, ich glaube, es wird jetzt schwierig, das alles zu formulieren, was jetzt gerade in mir vorgeht, ohne esoterisch zu werden oder so
slightly, mach doch einfach.
Slightly esoterisch, weil also in so, also diese Trauer, die man da empfindet, die bringt einen ja auch so richtig krass zu sich selber, ne?
Ja.
Und man hat irgendwie das Gefühl, also ich habe jetzt gerade die letzten, ich habe auch das Gefühl, unsere letzte Aufnahme ist wirklich so viele Wochen her, weil ich die letzte Woche einfach sehr viel Zeit mit mir selber verbracht habe. Ich war ein sehr involvierter Teilnehmer meines eigenen Lebens. So, weil es einfach so alles so wahnsinnig verdichtet ist. Und in so demutsvollen Momenten, wo ich halt nicht in dieser Trauer und auch Wut bin natürlich, hatte ich dann auch so Gefühle von, was ist auch Liebeskummer gerade eigentlich, was da auch für eine Habgier drin steckt, dass die Person jetzt einfach nicht mehr für mich frei abrufbar ist quasi, dass ich nicht sagen kann, komm vorbei und dann kommt sie einfach vorbei, so wie es halt sonst immer war. Und Das Esoterische kommt erst noch. Dass ich dann manchmal aber auch, wenn ich so spazieren gehe und dann sehe ich irgendwie so eine Ente, die auf dem Wasser schwimmt, dann ich sehe die Person, die ich liebe, auch in dieser Ente. Und ich sehe sie auch irgendwie in der Sonne, die sich auf dem Wasser spiegelt und so. Und also ich habe manchmal das Gefühl, dass die Liebe zu einer Person nur ein Spiegel ist für die Liebe zum Leben. Und das Leben ist Spiegel. Ja immer noch da. Ja, und die Person ist ja auch immer noch da und es ist alles irgendwie noch da. Und dann habe ich so ein Gefühl von, ja, wird schon wieder okay werden.
Absolut. Also ich meine, ich würde immer echt so versuchen und ich bin da auch immer dran gescheitert, so diese, ich weiß, dass es so diesen Zeitgeist gibt, dass man sagt, ja, also das monogame oder bürgerliche Lieben ist ja eigentlich nur eine Form von Besitzverhältnis und so. Ich würde da so, ich wehre mich da so krass dagegen. Also ich weiß, dass Leute Beziehungen so führen. Ja. Ich weiß das, ja. Und ich weiß, dass das vor allem dann auch Männer so machen. Aber du bist ja einfach ein toller, toller Mensch. So, soweit ich weiß, soweit mir hier der Zettel von meinem Ministerium vorgelegt wurde und ich es auf unserer kleinen emotionalen Pressekonferenz verlautbaren kann. Also meines Wissens nach ist das sofort. Krass, wie ich jetzt den Mauerfall damit in, egal. Jedenfalls, ich glaube nicht, dass du irgendwas besessen hast, sondern du vermisst einfach diesen Menschen. Und ich verstehe das und ich will dir sagen, dass ich dich richtig lieb habe, Simon.
Oh Mann, ich habe dich auch richtig lieb. Dankeschön. Also es hat mich gestern irgendwie einfach zerrissen, weil ich war auf einer Geburtstagsparty und das war auch so eine Pärchenparty. Und eigentlich bin ich immer, ich mag das immer nicht, wenn man so sagt, ah, jetzt sind hier so viele Pärchen um mich herum. Aber manchmal hat man halt so banale Gefühle und ich bin auf Toilette gegangen und habe kurz auf mein Handy geschaut und mein Handy-Hintergrund ist halt noch derselbe wie vor 2 Wochen und da kommt sie halt auch gerade so die Tür rein und das halt dann zu sehen in dem Moment, dieses Bild aus der Vergangenheit und zu wissen, das ist jetzt nicht mehr die Gegenwart und das wird auch wahrscheinlich jetzt erstmal nicht die Zukunft sein. Also wir haben uns halt beide auch irgendwie versichert, dass wir auf jeden Fall in Kontakt bleiben wollen miteinander und wir beschreiben auch jeden Tag, über was wir so machen und so und das hilft mir auch. Also ich bin halt niemand, der dann sagt so radikaler Cut und jetzt tschüss und weg und so. Ich kann auch Leute nicht so gut loslassen. Wenn die Leute irgendwie in meinem Leben sind, dann bin ich irgendwie noch dann da.
Oh, das ist aber richtig gut so. Und das erinnert mich tatsächlich an so eine der schönsten Passagen, die ich jemals in so einem Buch über das Lieben gelesen habe. Es gibt so ein Buch, ich weiß leider nicht, wie es heißt, ich schreibe es in die Shownotes, versprochen. Es ist von Harry G. Frankfort und der spricht so über Solidarität und Liebe. Und der hat da so eine Formulierung drin, dass er halt so sagt, naja, zu lieben ist erstmal etwas, was den allermeisten Menschen nicht schwerfällt, weil das ist eher eine Intuition. Und er sagt, dass das wirklich Wertvolle ist aber dort, wo man sich entscheidet, lieben zu wollen, auch gegen Widerstände. Und das fand ich so, so schön. Und wenn ich dir jetzt so zuhöre, wie du darüber sprichst, dann habe ich das Gefühl, mit einem Menschen zu sprechen, der wirklich auch lieben wollte. Und daran ist, glaube ich, wirklich dann auch nichts Besitzendes, sondern da ist so viel Schönes. Also das ist so eine Würdigung auch dessen, was du gegeben hast und vielleicht auch bekommen hast. So.
Ja. Ja, der Würdigungsaspekt ist richtig schön. Ich glaube, der muss noch ein bisschen bei mir einsickern, dass ich das so richtig verstehe. Aber ich, das, was du gerade gesagt hast, hat mich auch an was erinnert. Das werde ich jetzt ein bisschen mystifizieren, weil das halt ein Mensch aus meinem Leben ist und ich will jetzt keine private Sache von dem erzählen, aber ich habe mich mal mit einem jüngeren Menschen, den ich privat kenne, unterhalten und also der ist so Anfang 20 und hatte auch eine Trennung und dann hat er gesagt, ja, aber weil er hat mir seinen Umgang mit der Trennung beschrieben und was das für Gefühle bei ihm auslöst und wie das Gespräch zwischen den beiden war. Und er meinte, naja, ich liebe sie halt und ich will, dass sie das tut, was für sie richtig ist, auch wenn es mich nicht mehr mit einschließt. Und ich dachte so, wow. Also ich musste auch total weinen, weil ich dachte, was für eine emotionale Reife kann man eigentlich in so einem jungen Alter schon haben? Also das ist ja wirklich unconditional love, oder?
Ja. Ja, total. Die man ja ansonsten auch verdächtigen sollte, ne? Weil die bedingungslose Liebe, also da würde ich vorwarnen, ne? Aber vielleicht ist auch genau das damit gemeint, ne? Also
aber Moment, du hast mir doch letztens so eine E-Mail geschickt, wo auch so ein Formular angehangen war, dass wir uns bewerben wollen für diese bedingungslose Liebe, dass die jetzt vom Bundestag durchgebracht wird.
Ja, das ist auch so. Wir führen quasi den Bürgerrat zur bedingungslosen Liebe, zum bedingungslosen Liebeseinkommen.
Können wir die Folge nennen Bürgerrat zur bedingungslosen Liebe?
Ja, bedingungsloses Liebeseinkommen.
Ja. Ich muss ganz kurz mal kurz sagen, weil es mir gerade auf der Seele liegt. Das Kind in mir muss übrigens auch gar nichts finden. Kinder müssen nichts, Kinder dürfen. Ja? Das wäre mir auch ganz wichtig, das mal kurz zu sagen.
Ja, das stimmt. Aber wenn Sie einen Metalldetektor zur Hand haben, dann finde ich, dürfen Sie schon Edelmetalle finden.
Sagst du wegen Stefanie Stahl?
Ja.
Stark.
Das war ein sehr lustiger Moment letztens im anderen Studio Rot Podcast bei Das Ding ist. Da sagte Anna, das Buch heißt ja, der Podcast heißt Stahl, aber herzlich. Und Anna dachte, der heißt Herz aus Stahl.
Herz aus Stahl.
Herz aus Stahl, das neue Album von Rammstein.
Oh, ja. Aber ich möchte noch was, haben wir noch was da liegen oder darf ich eine kleine Abzweigung nehmen?
Du, big up.
Ich habe gestern noch einen Moment gehabt, ich war gestern bei meinen Eltern und ich komme ja aus Remagen und das ist dann so ein Neubaugebiet da und so. Und sobald man in dieses Neubaugebiet kommt, ich finde das total krass, piept und fiept es überall, weil die Leute in ihren Autos so diese Marderschrecke haben. Weißt du, was ich meine? Dass Marder sich nicht dem Auto nähern und da gibt es ja so ein hochfrequentiges Piepen, was Leute aber anscheinend über 40 oder so nicht mehr hören. Also nur ich habe das gehört und ich bin da rumgelaufen, anscheinend hat das niemand wahrgenommen. Und dann war ich bei meinen Eltern und wir haben im Garten gesessen und der Nachbar von meinen Eltern hatte auch so ein Ding im Garten irgendwie in so einem Hasenkäfig oder sowas. Aus seinem Hasenkäfig kam auch ein hochfrequentes Piepen alle 15 Sekunden. Ja. Und ich bin auch sehr geräuschsensibel und kann manchmal sowas sehr schwer ausblenden. Und ich meinte dann so zu meinen, ich war eh gereizt auch und verkatert, muss ich auch sagen. Ich habe auch eventuell am Wochenende 2 Zigaretten geraucht. Ich war sehr verkatert und dünnhäutig und meinte dann zu meinen Eltern, boah, das ist super stressig. Und die meinten, wir hören gar nichts. Und irgendwann kam es dazu, dass sie halt meinten, so, jetzt stehe ich nicht so anmäßig. Und ich so, ihr hört es ja nicht mal. Und dann dachte ich, das ist die perfekte Metapher für eine psychische Erkrankung.
Ja,
also
wirklich.
Dieses absolut hochfrequente Piepen, was nur ich wahrnehme und wo alle anderen sagen, was ist denn los?
Ja, so wirklich so absolut. Und das ist ja das Schlimme, also weil ich das auch mal in einem Podcast, in so einem Psychologie-Podcast, tatsächlich bei Stefanie Stahl im Psychologie-Podcast, war halt so ein Depressionsforscher da und der sagte halt auch so, die Depression fühlt sich auch deswegen so schlimm an für die Leute, weil sie ja den Ich-Bezug total radikalisiert. Also der Depressive ist ja deswegen depressiv, weil er zu nah bei sich selber ist. Also er sieht ja in allem eine Aufforderung, sich selber abzuwerten. Das ist ja auch eine Form von ein um sich selber kreisen.
Ja.
Und das passt ja auch total dazu, ne? So dieses, ich kann das nicht loslassen. Da kommt was von außen und ich muss mich dazu verhalten. So.
Ja, das ist aber auch krass. Ja, das stimmt. Das ist auch ganz hilfreich. Also manchmal, wenn ich auch so Social Anxiety habe oder wenn ich irgendwie überfordert bin, hilft mir der Gedanke, ich bin auch einfach nicht so fucking wichtig. Und das sage ich auch ich Leuten manchmal auch, wenn sie aufgeregt sind, so, oh, ich hoffe, ich verkack's nicht, dann sage ich so, ey, komm, du bist auch nicht so wichtig. Es ist auch ein bisschen egal.
Und ja, das
ist ja auch das, was einem der Humor sagt, weil Humor bringt einen ja auch immer auf so eine andere Ebene, dass man denkt so, ja, es ist ja alles eh jetzt nicht so wahnsinnig wichtig.
Ey, voll. Und das Geile ist ja auch immer, so geht's mir auch immer, wenn die Leute selbst, also sowohl im politischen als auch im privaten Sinne, eigentlich für sich selber einfordern, dass man ihre Gefühle nicht nur ernst nimmt, sondern ihnen quasi darin folgt, dass sie ihre Gefühle für wahr halten. Und da denke ich mir immer, boah, da steckt doch so eine Größenidee. Also so auch so ein Größenwahn drin. Wie kann man denn glauben, dass das, was man fühlt, wahr ist? Also ja. Das ist ja wirklich totaler Unsinn. Also mein Rat ist wirklich immer das Gegenteil zu dem zu machen, was man... Nein, was natürlich man auch nicht so... Oh, ich habe doch mehr von meinem Vater. Nein, aber Gefühle sind natürlich keine Wahrheit. Das ist die völlig falsche Kategorie. Das ist genauso wie, wenn man sagen würde, boah, das Wetter ist extrem wahr.
Ja.
Es ist wirklich wahr.
Ja, das stimmt. Und also Wahrheit ist einfach ein wahnsinnig schwammiger Begriff. Ja, genau. Und ich fand es auch so geil, es gab auch auf so einem T.S. Ullmann, gab es auch einmal so einen Song, der ging los mit, es ist egal, wie es mir geht. Und das finde ich auch so geil. Das finde ich auch so geil. Manchmal, jetzt wo ich halt gerade so Liebeskummer habe, schreiben natürlich Leute mir oft, weil sie um mein Wohlergehen besorgt sind, schreiben sie mir oft, wie geht's dir? Und dann denke ich oft so, boah, jetzt durch die Frage nochmal gerade wieder ein bisschen schlechter. Aber ich weiß nicht so genau, warum. Du hast mir das auch geschrieben, aber da ging es mir interessanterweise nicht so. Es variiert doch ein bisschen damit, wer mir das schreibt, merke ich gerade.
Ja.
Bei dir dachte ich so, ich muss mir nur gerade ein bisschen Zeit lassen, bis ich das beantworten kann. So, mir liegen gerade die... jede weitere Information würde sie verunsichern. Ich weiß gar nicht so genau, wie es mir geht. Also ja. ich würde richtig gerne immer schreiben, es ist mir, Thema Hannover, ich würde einfach nur gerne antworten, es ist doch egal, wie es mir geht. Thema Hannover, du hast in der letzten Folge und auch bei der Nymphe und Sinne Live-Show immer wieder so einen kleinen Gag gemacht von wegen, ja, das machen die Leute in Leipzig und mit Leipzig und so. Was bedeutet das? Ich verstehe das nicht.
Ach, ich habe meine kleine, das ist eine total egoistische Angelegenheit. Das hat mit Leipzig gar nichts zu tun. Es liegt nicht an Leipzig, es liegt an mir. Ich habe damals.
Du wolltest mal ins Best Western Hotel und bist da nicht reingekommen. Die haben dir das Zimmer nicht gegeben.
Ja, das war so mega schlecht. Also ich kam unten in den Saloon und ich hatte halt auch so kleine Metalldinger hinten an meiner Ferse und so. Und dann haben sie mir den Hut vom Kopf geschossen. Es war so mega komisch, obwohl ich halt eigentlich nur einen Whisky trinken wollte. Und dann kam Old Shatterhand um die Ecke und meinte, du hast was gegen Polyamorie gesagt, verpiss dich.
Ich find's interessant, dass du bei meinem Geofarin-Gag jetzt auf den Western-Anteil des Hotelnamens gegangen bist.
Oh mein Gott, ich habe das nicht verstanden, die Anspielung.
Ich wollte es auch nur gerade für die Leute, die das gerade gedacht haben, nochmal, ich wollte dich spiegeln, Schatz. Ich wollte dich einfach nur kurz spiegeln.
Ja, danke schön.
Aber wir brauchen keine Spiegel, wir haben Handrücken.
Oh Gott. Oh, das war richtig gut.
Diese Remote-Sache ist auf jeden Fall ein anderer Schnack, ey. Ich glaube, ich werde mein Deutschland-Ticket ausreizen. Ich möchte dich eigentlich in echt sehen, so oft es geht. Ich spüre das gerade.
Ja, auf jeden Fall.
Ich vermisse deine physische Entität.
Ja, ich vermisse deine auch. Was wollte ich denn jetzt sagen? Jetzt fange ich schon an wie du.
Nein, das kriegen wir hin.
Leipzig.
Stimmt, das ist die Frage noch nicht beantwortet.
Ich bin einfach sauer, weil ich immer wenn ich Shitstorms bekomme, ich habe ja nur so 2, 3 bekommen und einer davon war halt besonders schlimm, da kam die Hauptaggression halt eben aus Leipzig.
So, aber woran konntest du das sehen? Kann man das so machen wie bei Spotify, dass man guckt, ich habe ja so die Spotify-App für meine Musik und da kann ich gucken, wo meine Musik am meisten gehört wird. Und hast du auch so eine App für Shitstorms?
Nein, gar nicht. Ja, die ZDF heute Wetter-App. Nein, ich habe, was war ganz peinlich. Ich habe es einfach daran erkannt, dass die Leute mir sowas geschrieben haben, pass auf, wenn du durch Konnewitz gehst oder du kommst nicht von der Bühne lebend in Leipzig.
Hau ab, du blöde, halt dein Maul, du dumme Wessi-Sau. Haben sie
genau, skandiert. Daran habe ich daran habe ich das halt unironisch erkannt. Also es gab halt viele Gewaltandrohungen mit explizitem Leipzig-Besuch. Also die Leute wollten nochmal deutlich machen, wo sie wohnen.
Okay.
Und es war ja auch so ein schöner Moment, den ich mit Abdul hatte. Wir waren in Lörrach, ganz unten bei Basel. Und er meinte so zu mir, ganz ehrlich, wenn dich jemand in Lörrach verprügeln würde, würde ich mich deutlich schwerer tun, dazwischen zu gehen, weil I appreciate the effort. So, also in Leipzig rechnet man damit, dass jemand einen tätlich angreift und da würde man mir helfen, aber wenn die Leute bis nach Lörrach fahren, um mir aufs Maul zu hauen, da meinte Abdul so, davor habe ich irgendwie Respekt.
Da kommt so eine Menge an, so ein Mob kommt und du sagst so, Moment, wer von euch ist am weitesten angereist? Was ja manchmal irgendwie bei Kleinkunstveranstaltungen auch macht. So, ja. Wer hatte die meisten, einmal so ab 1000 Kilometer, klar, du, ach krass, Stralsund. Ja gut, komm her.
Ja.
Da halte ich die andere, so. Bei Stralsund halte ich die andere Wange hin.
Boah, ich wollte gerade denselben Witz machen.
Nein, wirklich?
Oh mein Gott, ich wollte gerade denselben Witz machen. Ich war auch bei Jesus.
Wow, wir sind richtig connected. Warst du früher Messdiener? Messdiener?
Nee, tatsächlich gar nicht. Das ist tatsächlich kein edgy Abgrenzungsding jetzt, aber ich war seit meiner Kommunion nicht mehr im Gottesdienst.
Ja, das ist schade.
Also, ich mag Kirchen, ich liebe Kirchen. Das sind für mich Orte, wo ich hingehe, aber nicht zum Gottesdienst. Also es gibt bei uns im Dorf, bei uns in Frankreich, wo meine Eltern herkommen, gibt es auch eine ganz alte Kirche und die ist auch immer im Sommer wahnsinnig kühl. In Frankreich sind ja immer, wenn wir da sind, dann schon mal so 45 Grad und ich bin dort. Und ich bin dort auch in Stille und ich höre dann auch keine Musik und ich setze mich da auch hin und ich denke danach, also ich fühle da in mich rein.
Nimmst du die Mütze ab, wenn du reingehst?
Ich meine, ich hatte ja das eine Gespräch mit Gott, war ja auch, dass ich den Rucksack ausziehen soll, wenn ich mit ihm rede. Und das habe ich ja extrem respektiert seitdem, deswegen nehme ich immer
die Mütze ab. Ja, sehr gut.
Stell dir mal vor, im Film ist es auch immer so geil so dargestellt: Gott mit halliger Stimme da drüber. Stell dir mal vor, in irgendeinem Film. Zieh den Rucksack aus, wenn du mit mir redest.
Oh, okay, Entschuldigung. Also, wie war das nochmal? 10 Gebote, ne? Oder wie viele waren das nochmal gerade? Ich weiß nicht mehr.
Du sollst, keine Ahnung, ich war lange nicht mehr auf eBay. Wie waren das? Wie viele Gebote waren es?
Rechts gehen, links stehen. Ich weiß es auch nicht mehr. Was ist der letzte Preis?
Warte mal, Gott.
He, she, it, das Acid kickt.
Folgentitel.
Wirklich? Ich dachte, bei Stralsund halte ich die andere Wange hin.
Ja, das ist auch gut. Das ist schon knackig.
Ich habe verschiedene Dinge gelernt. Ich habe auf jeden Fall, also das klingt jetzt wie eine Abmoderation, aber ich will auf gar keinen Fall abmoderieren. Ich habe aber in der heutigen Folge auch verschiedene Dinge gelernt. Und wir dürfen manchmal hier auch selbstreferenziell uns reflektieren, oder?
Ja.
Ich habe mir ja zum Beispiel auch Notizen gemacht und so. Ich mache mir ja bei Sprache an die Welt, beim Solo-Podcast immer Notizen. Und ich habe gemerkt, es gab eben so Dinge, wo ich dachte, jetzt wäre eine gute Möglichkeit, hier so eine Notiz unterzubringen. Und ich habe das Gefühl, dass es dem Gespräch aber so ein bisschen Gewalt angetan hat, so meinerseits. Ich glaube, ich möchte mich hier eigentlich hinsetzen und dann einfach nur zuhören und gucken, wo uns die Reise hintreibt. Das macht mir mehr Freude,
also ich habe es gar nicht bemerkt. Ich fand es richtig schön.
Ja, das war nur so ein Gefühl, was ich hatte. Ich meine,
ich finde es richtig schön an diesem Podcast, dass, dass es halt echt überhaupt gar nicht so ein fertiges Ding ist. Ne? Zwei Leute, die befreundet sind, stellen dann auch so ihre Freundschaft in performativer Weise dar, sondern es ist ja viel durcheinander und viel irgendwie auch so, man lernt sich dann doch noch, also ich finde, ich lerne dich auch nochmal anders kennen jetzt gerade.
Ja, ja.
Und das finde ich irgendwie total schön.
Wir könnten den Podcast auch nennen, das unfertige Ding ist.
Ja. Und dann laden wir jede Woche Finn Kliman ein.
Warum denn ihn?
Ja, weil er doch Sachen baut. Ist ja nur nicht fertig.
Stimmt. Ja, weil er ein Macher ist. Der ist ein Macher, ne?
Er ist ein Macher.
Er ist ein Maker.
Ja.
Aber weißt du, wir dürfen darüber nicht sprechen, denn wir sind keine Macher.
Das stimmt. Hast du noch einen Punkt auf deinem Zettel?
Ja, ich finde...
Sag mal, lass mal einen noch machen.
Ich finde, das Traurigste an Liebeskummer ist, also an dem Ende einer Beziehung, wenn eine Beziehung in die Brüche geht, aus welchen Gründen auch immer, ich finde, das Traurigste daran ist, dass die einzige Person, mit der du das so richtig beklagen und betrauern kannst, die ist, mit der du darüber irgendwie nicht so richtig reden kannst. Nämlich,
ja.
Also, ich finde, eine Beziehung ist wie so eine Art Planet, die man zusammen erschafft.
Ja.
Und wie so eine Art Heimatplanet. Und wenn man sich irgendwie trennt, dann kommt der Todesstern und schießt da so einen Traktorstrahl drauf und dann explodiert der Planet und der Planet ist weg und irgendwie auch so der einzige Bewohner, der mit dir zusammen da gelebt hat, mit dem kannst du dich darüber nicht so richtig austauschen. Weil natürlich kann man mit jemandem in der Kneipe sitzen und sagen, boah, ich bin traurig wegen Liebeskummer und so. Und die Person kann sagen, so, ja, habe ich auch schon mal gehabt. Aber es ist ja dann trotzdem irgendwie doch nicht das Gleiche. Man hat ja so eine Partnerschaft und da entwickelt man eine eigene gemeinsame Sprache ja auch zusammen. Und man wechselt zusammen und alles ist beseelt. Man lässt irgendwie Möbel und Gegenstände sprechen. Und ich finde das, also ich finde, ich erlebe das in der Liebe immer sehr krass, wie man so sehr sich selber und seine Umwelt gegenseitig belebt. Und wenn das, und wenn man absolut. Die Beziehung beendet, stirbt das irgendwie alles. Und man kann sich nicht mehr mit dem Menschen, der als Einziger das eigentlich verstehen kann, darüber austauschen. Und das finde ich so bedauernswert.
Ich habe da so zwei Gedanken zu. Einer ist vielleicht ein bisschen albern und der andere ist ganz ernst gemeint. Der erste alberne Gedanke ist, ich fand das gerade so schön, wie du das gesagt hast, so im Sinne von, eigentlich bräuchte man doch noch so zwei, drei Nachtreffen, um das nochmal so nachzubesprechen. Das erinnert mich so an so Kondolenzstunden. Wenn man mal eine Psychotherapie gemacht hat, weiß man, wenn irgendwann läuft die aus und dann kriegt man keine neue bewilligt, aber man darf dann noch so einmal im Quartal,
okay.
darf man nochmal zu seinem Therapeuten gehen und dem so erzählen, ja, so und so und so und so. Und eigentlich bräuchte man das auch für eine Beziehung, was natürlich niemals geht. Und jetzt komme ich zum ernsthaften Gedanken. Ich hatte sowas nicht vergleichbar, aber etwas Ähnliches in meiner Therapie, wo ich gesagt habe, ich habe seit ich ein kleines Kind bin, diesen und jenen Konflikt mit meinen Eltern und es tut mir weh, dass ich das Gefühl habe, dass die nicht mehr an den Punkt kommen können, das mit mir tatsächlich in der Tiefe zu besprechen.
Ah ja.
Und dann meinte meine Therapeutin, und das fand ich so krass schlau, meine Therapeutin meinte, du kannst das einfach auch mit dem Teil in dir besprechen, den du von deinen Eltern übernommen hast in dein Ich. Und das fand ich so geil. Also, weil natürlich stirbt nie irgendetwas. Egal, welche Beziehung man führt, man nimmt ja Teile davon einfach in sich auf und die sind ja immer da. Und ich glaube, diese Teile, mit denen kann man sich auch zwischendurch mal unterhalten. So. Es ist natürlich kein Ersatz und auch nicht optimal, aber da habe ich echt so gemerkt, so, ah krass, vielleicht brauche ich auch für mein Loslassen und auch für mein Verzeihen können, mein das beiseite legen können, vielleicht brauche ich auch gar nicht die beiden immer da.
Ja, ich finde, das ist auf jeden Fall eine schöne Perspektive darauf. Ich weiß nicht, ob die beiden Sachen, die wir da gerade erleben und empfinden, ob die dann an der Stelle noch so vergleichbar sind.
Nee, glaube ich nicht.
Weil ich finde schon, dass so diese Welt, die man so gemeinsam aufbaut in der Beziehung, die dann zu Ende geht, das ist schon schwierig, das irgendwie danach mit sich selber einfach nur so auszumachen.
Also vor allem die Sprache.
Das lässt sich irgendwie nicht so richtig substituieren, habe ich gerade gedacht. Ich bin ja gerade auch sehr frisch da drin. Es kann ja auch sein, dass ich das in einer Woche wieder anders sehe.
Ja, auf jeden Fall. Aber bist du auch jemand, der in Beziehungen wirklich auch einen riesengroßen gemeinsamen Wortschatz entwickelt oder Formulierungen, die auch sonst niemand versteht. Also wirklich so eine ganz eigene,
ja,
sagen wir mal, voll. Sprache in der Welt. Sprache in der
sagen,
Welt.
Das Semirillon gründe ich.
Ja. Ja. Ey, das bei mir ist es auch so krass, also das ist auch immer das, worunter ich am meisten gelitten hatte, in meinem Prozess loszulassen, dieser Verlust einer Sprache. So.
Ja.
Ja, also ich hatte fast das Gefühl, es ist wie bei Latein.
Unsere, boah, ja Gott, oh Gott, ey, das ist schlimm, aber unsere Beziehungssprache ist eine tote Sprache, die nicht mehr wiederbelebt wird. Aber LateinlehrerInnen würden ja jetzt widersprechen, die würden ja sagen, lebendiger als geht zuvor, hier, Vini, Vidi, Vici. Und die starken Männer.
Das war ganz, ganz stark. Danach kann eigentlich nichts mehr kommen. Es kann nichts mehr kommen.
Ja, wir haben auf jeden Fall eine freche, frohe Stunde aufgenommen. Und hier eine richtig geile Suppe angerührt, viele Leutchens wieder, ey. Ich finde es richtig schön, dass wir das jetzt machen.
Ja, ich finde es auch richtig schön und ich fand, es war echt eine der schönsten Folgen, die ich je aufgenommen habe, weil es hat mich sehr bewegt.
Für mich war es mindestens die zweitschönste, die wir je gemacht haben.
Ja. Ja, ist das super. Ist doch perfekt. Ist doch perfekt.
Ist doch geil. Wir sehen uns jeden Abend hier.
Ich bin noch die ganze Woche da. Nein, wir sind nächste Woche wieder da, Leute. Viele Grüße. Fall. Macht es gut.
Ist das jetzt Tschüss? Ah, nee, jetzt kommt erstmal die Musik, ne? Das geht mir jetzt zu schnell.
Musik,
das geht mir jetzt
zu
schnell.
Das ist die Musik, da können wir ja immer drüber reden. Das ist ja geil da dran.
Ja, das ist eine Rampe, wie im Radio. Ja. Bei manchen Songs denke ich mir, komm, red noch ein bisschen länger. Interessiert mich mehr als der Song. Mark Forster macht
das. Das ist schön jetzt gerade im Hintergrund. Das ist schön. Ja. Hörst du die Musik im Hintergrund auch? Boah, das hast du gut
gemacht. Ja, da sollte Musik sein, denke ich immer, wenn der Song kommt, da sollte Musik sein. Ja, denke ich, ja, finde ich auch. Musik wäre mir jetzt auch lieber. Das sollte wirklich Musik jetzt sein.
Samstag ist Selbstmord.
Da wäre keine Musik mehr. Samstag ist Selbstmord. Gut, dass wir die Folge nicht so nennen, muss ich auch mal ganz kurz sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Weil dann ist, ich glaube, dann spätestens dann kriegen wir auch eine Anklage von Tokotronic.
Das glaube ich auch.
Von Lokotronic, glaube ich auch. Nicht hier auch die Verrückten.
Die.
Tschüss, Freaks.
Gut. Tschüss. Tschüss, Freaks.